Er war Profi-Handballer und hat in seinem Buch Wikinger-Kodex erklärt, wieso Norwegen nicht nur im Sport so erfolgreich ist. Er ist Wirtschaftsphilosoph, Unternehmer, Investor, beschreibt in einem anderen erfolgreichen Buch die Quantenwirtschaft und er ist als Redner zu Wirtschaftsthemen international unterwegs, gerade erst in San Francisco. Die Rede ist von Anders Inset. Heute ist er bei uns zu Gast auf der Bühne des HI Zukunftsfestivals, um einen Blick auf das Heute und das Morgen zu werfen. Welche Zukunft erwartet uns und wie können wir sie durch unsere Haltung und unser Denken beeinflussen? Ist künstliche Intelligenz der Untergang der Menschheit oder deren Rettung? Oder einfach irgendwas dazwischen? Was ist eigentlich typisch deutsch und inwiefern hängt die Wirtschaft davon ab? Mein Name ist Jan Vorhob.
Mein Name ist Tarek Abu-Ajami.
Und das ist Hat's gehört, Thema der Woche.
Hat's gehört.
Anders, noch kurz zur Erklärung. Wir haben vorher vereinbart, dass wir uns duzen, weil Anders, seit er in Deutschland ist, gerade gesagt hat, er hat noch nie verstanden, warum man wen in Deutschland eigentlich sieht und wann man du sagt. Anders kommt aus Norwegen, deswegen bleiben wir jetzt auch mal beim Du. Anders, du hast über mehrere Jahre hochklassig Handball gespielt, warst unter anderem in Norwegen Jugendnationalspieler, in Deutschland länger in der zweiten Bundesliga gespielt. Hattest du irgendwann während deiner Sportkarriere schon genaue Zukunftspläne für dich persönlich, für deine berufliche Karriere? Gab es diesen einen Moment, wo du im Umkleide saßt nach dem Spiel und gedacht hast, ich glaube, ich werde Wirtschaftsphilosoph?
Nein, nicht einmal, als ich in Hildesheim auswärts gegen Hildesheim damals in der zweiten Liga gespielt habe.
Gewonnen oder verloren?
Müsste ich tatsächlich nachschlagen. Nein, wir haben, glaube ich, verloren. Nein, es war bei mir immer in meinem Leben so, dass ich sehr interessiert und neugierig war in sehr viele Sachen. Und wenn man da sehr umtriebig ist, geht es eher darum zu sagen, was ist man nicht oder was gefällt einem nicht. Und das war eigentlich auch in meiner ganzen Karriere und mein Leben eine Entscheidung gegen etwas. Und es gibt so diese Analogie zu Michelangelo, wie er diese Statue von David aus einem Felsen geschnitzt hat. Und ich sehe das Leben ein Stück weit so. Am Ende für Michelangelo eine Perfektion in einer Statue. Für uns alles aus einer Perfektion, also mit vielen Herausforderungen und viel Dynamismus. Aber am Ende ist das ein bisschen symbolisch für wie Michelangelo dieses Kunstwerk auch schuf. Er wurde halt gefragt, so was ist so dein Masterplan? Wie hast du diese David erschaffen? Was war so deine Pläne und deine klaren Entscheidungen? Und seine Antwort war im Endeffekt so wie, das war super einfach. Ich habe nur alles weggeschnitzt, was nicht David war. Und ich glaube, das gilt auch für unser Leben heute, dass wir in einer Zeit leben, wo wir Herausforderungen haben, aber wir durchaus noch in der Lage sind zu Zukünften und auch Dinge zu beeinflussen, zumindest in unserem Alltag. Und diese ganze Information, alles, was auf uns prallt, es ist natürlich sehr überwältigend. Aber am Ende des Tages sind wir diejenigen, die auch uns für Dinge entscheiden können und auch Dinge anpacken können und was tun. Und für mich war das nie ein Plan. Es war im Endeffekt vieles, was ich nicht wollte. Und daraus wurde halt der Wirtschaftsphilosoph.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie im Publikum schon einige überlegen, was schnitze ich denn in meinem Leben mal weg, was ist eigentlich überflüssig? Wir kommen auf diese Themen, glaube ich, im Laufe des Gesprächs nochmal zurück. Ich wollte ganz profan einsteigen, weil es gerade aktuell ist. Es gab heute eine Meldung, eine Umfrage, was die Deutschen am meisten bewegt. Und das war eigentlich in den letzten Jahren immer die Migration. Aber jetzt ist es wieder die Wirtschaftslage, die am stärksten sozusagen die Menschen beeinflusst. Und das ist ja ein großes Thema in der Politik, sowieso in Deutschland auch. Und die Frage, die man sich stellt, wir haben ja Herrn Merz zum Kanzler gewählt, nicht wir, aber letztlich er wurde zum Kanzler gewählt und hat versprochen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Das hat jetzt bisher so mittelgut geklappt, sage ich mal ganz vorsichtig. Was müsste die Bundesregierung denn Ihrer Meinung nach tun, um da endlich wieder ein bisschen Trab reinzubringen? Oder sollte sie gar nicht so viel tun und die Wirtschaft mehr machen lassen?
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger historischer Wahrheit, dass die Politik die Rahmenbedingungen ermöglichen können, aber der Druck muss aus der Wirtschaft kommen und wenn das da Themen sind, die gut sind, dann zieht die Politik und Regelungen, Gesetze nach. Aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Erkenntnis. Und wenn wir vorne bei diesem Thema Migration beginnen, wir haben eine Kindergeburtsrate in Deutschland und in den westlichen europäischen Ländern von etwa 1,4. Wir brauchen 2,1, um auf dem gleichen Niveau zu bleiben, sonst sind wir da mathematisch, wenn wir nicht viel länger leben, nach 3 Generationen weg. Das betrifft uns in Skandinavien als Wikinger und Norwegen natürlich auch. Und das ist eine Erkenntnis. Und die Frage ist, wie kompensierst du das, wenn wir länger leben und keine jungen Leute mehr nachkommen? Ja, das ist natürlich dann, kannst du sagen, Migration ist ein Thema. Das andere ist natürlich Automatisierung, Technologie, Robot und so weiter. Aber irgendwie haben wir Systeme, die darauf ausgelegt sind, dass was nachrückt, was in Rentenversicherung, Krankenkasse alles einzahlt. Das ist eine strukturelle Herausforderung für Europa, dass wir schrumpfen als Bevölkerung. Und das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Thema, weil wenn da Talente und junge Leute nicht vorhanden sind, dann werden wir perspektivisch andere Probleme haben. Für die wirtschaftlichen Themen lebten wir über die letzten, ich würde sagen Jahrzehnte in Deutschland, von einer ideologischen Vorstellung, von einer grünen, heile Welt. Und es ist ja so, dass, und das ist ja wirklich eine absurde Erkenntnis, dass ein Präsident aus dem größten Wirtschaftsmacht der Welt heute uns dazu zwingt, anfangen richtig um die Themen uns auch zu kümmern, was zukünftige Wirtschaftsthemen sind. Und der Konsequenz dessen wird es sein, dass wenn Öl und Gas teuer wird, werden wir so viel investieren. Deswegen fand ich das Thema mit Elektro- und nachhaltige Energieformen hier so gut. Am Ende geht's nicht. Und das sage ich jetzt bewusst als Skandinavier mit diesen Werten nicht um Nachhaltigkeit. Ja, es geht um Effizienz. Und die Sonne zu speichern ist deutlich effizienter, als die aus Norwegen oder sonst noch wo zu transportieren. Und diese Energieform wird gewinnen. Aber wir haben das aus Berlin getrieben als grün bezeichnet. Am Ende des Tages wird zu dieser Klimaumstellung auf sogenannte erneuerbare Energien wahrscheinlich ein Donald Trump mehr tun als Greta Thunberg und Fridays for Future. Weil es geht um Umsetzungskompetenz und die Handlung. Und das ist das, was die Botschaft, was ich glaube, die Menschen auch heute vermissen, dass man in Berlin sagt, Wirtschaft und Kapitalismus, das ist nichts per se Schlechtes. Wollen wir eine ökosoziale Marktwirtschaft, wird das sozial, wenn es was zu verteilen gibt. Das heißt, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, haben wir ganz andere Herausforderungen. Und die wird ökologisch, wenn Ökonomie und Ökologie zusammenkommen. Und da ist natürlich, wenn die Menschen das hören, dass es durchaus möglich wäre, dass es uns besser gehen könnte, dann haben wir natürlich eine Zukunft, für die es sich lohnt, zu kämpfen und anzupacken. Und ich sage das, obwohl ich sehr, sehr gerne in diesem Land und gucke auf diese Fachwerkhäuser und diese wunderschöne Marktplatz. Es gibt auf der ganzen Welt kein Land heute, der so weit unter sein eigenes Leistungsvermögen unterwegs ist wie Deutschland. Und das ist unsere Chance.
Warum? Welche Verantwortung hat denn jeder Einzelne davon? Ist es dann... kommst aus Norwegen, bist auf der ganzen Welt unterwegs, lebst in Deutschland, wenn du nicht unterwegs bist. Ist es denn typisch deutsch, dann nach dem Staat zu rufen und die Verantwortung damit auch abzuschieben und ein bisschen das Blame Game zu betreiben und dann auch die Regierung zu zeigen, egal welche dran ist, und sagen, ihr müsstet viel mehr tun? Oder welches Potenzial hat denn jeder Einzelne und die Gesellschaft an sich, daran was zu ändern?
Nun, ich glaube, das wird zu einfach zu sagen, jeder muss jetzt ran anpacken und Ärmel hochkrempeln und es kommt bei diesem Fingerzeig, wir müssten härter arbeiten. Das ist nicht meine Philosophie, wie man Menschen zum Leistung bringen. Wir brauchen Vorbilder und Führungskräfte, die Visionen aufmalen, von denen die Menschen Lust haben, etwas zu tun. Wir schweben zwischen einer destruktiven dystopische Aussicht, alles wird schlecht, und wir haben eine naive Silicon Valley Träume, alles wird gut. Dazwischen steckt, was ich Possibilismus nenne. Und Possibilismus ist, dass jemanden aufzeigt, was könnte denn möglich sein? Wofür würde es sich denn lohnen, aufzustehen? Und das ist ja auch im Sport so. Natürlich gibt es Tage, wo Disziplin und Strukturen, dass man auch mal die Basisdinge, die müssen funktionieren. Aber die große Umwälzung kommt, wenn Führungskräfte Menschen ein Bild malen von einer realistischen und erstrebenswerten Zukunft, von der die Menschen im Land gemeinsam Lust haben anzupacken. Als dieser Marktplatz zerstört wurde, war das keine Aufforderung, ihr müsst mal. Das war eine Bürgerinitiative, wo jemanden vorangegangen und sagt, lass gemeinsam mal hier anpacken, lass uns mal was tun. Und die anderen hatten Lust, das auch zu verwirklichen. Und das ist, wir haben ein Wort dafür in Norwegen, was die Kultur einiges zusammenhält. Das nennt sich Dugnad. Das schreibt sich D-U-G-N-A-D, Dugnad. Und Dugnad ist so wie Ehrenamt. Ohne Ehre und ohne Amt. Das heißt, da kommen einfach die Menschen zusammen und tun was und verstehen, dass wenn wir alle was tun und ein bisschen mehr machen, dann geht's uns alle besser. Und wenn jemand da den Anspruch hat, an sich selbst richtig High Performers zu sein, dann kann er natürlich herausstechen, aber dann spielt er auch besser, wenn alle uns um uns herum auch besser spielen. Und das ist die Aufgabe von Führungskräften. Und wir haben keine Vorbilder als Leader und Führungskräfte. Wir haben Manager, die verwalten die Vergangenheit. Wir haben eine reaktive Gesellschaft. Studien zeigen das, deswegen geht das nicht. Und dann geht es dann irgendwie doch. Wir brauchen Leadership, Führungskräfte, Vorbildfunktionen, wo die Menschen Lust auf Zukunft haben.
Du hast eben gesprochen von Führungskräften, die sozusagen eine Zukunft aufmalen müssen oder die uns eine Zukunft zeigen müssen. Führungskräfte, mit denen ich spreche, jetzt aus der Industrie, hier aus der Region, malen vor allen Dingen solche Bilder, wenn sie aus China zurückkommen und sagen, in China ist alles viel besser, alles geht viel schneller, man kann alles viel schneller bauen, es gibt nicht so viel Regulierung und die Mitarbeiter sind auch nie krank. Ist ein System wie das in China, ein autokratisches, am Ende vielleicht erfolgreicher wirtschaftlich als eine Demokratie, weil die Demokratie da als Hemmschuh wirkt, weil man zu viel Rücksicht nehmen muss? Oder würdest du das anders betrachten?
Ja, das Thema wird oft heiß diskutiert und es gibt in der Tat Studien, die zeigen, dass man in China sehr glücklich ist, eben aus den strukturellen Gründen und man versteht nicht, warum man nicht 7 Tage die Woche arbeitet und so weiter. Das ist, glaube ich, auch die verkürzte Botschaft und die teile ich nicht. Es ist natürlich eine Herausforderung, nachdem ein Aufbau, eine industrielle Revolution über 150, 200 Jahre geht und eine aufstrebende Wirtschaftsmacht in der kürzesten Zeit wieder aufholen und teilweise überholen, ist eine andere Implikation auf den Menschen und der Gesellschaft. Der eine ist ein Aufschwung, der andere ist halt ein Stück weit satt, weil es uns ganz gut geht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Herausforderungen benennen. Also hier in Hildesheim, wir haben Kernindustrie und wir haben Herausforderungen wirtschaftlich. Die müssen benannt werden und zwar ehrlich. Die Menschen können mit ehrlicher und faktischer Grundlagen umgehen. Und dann gilt es halt zu sagen, was können wir denn tun? Also nehmen wir aktuell hier vor Ort Bosch, die einen großen Teil Elektro als Kernkompetenz behalten hat. Jetzt haben wir in Deutschland die Elektromobilität nicht als Opportunität gesehen, sondern als eine neue Kategorie. Ein Volkswagen hatte neue Autos gebaut, nachdem sie 100 Jahre lang ein Golf, ein Passat und globale Marken und haben gesagt, Elektroautos ist dann was Neues, IDQ, whatever. Da rudert man jetzt zurück. Ja. Ein Fahrzeug ist ein Mobilitätskonzept und ein Fahrzeug, das 200 Teile hat, statt 2000, ist durchaus weniger anfälliger für Probleme. Und ein Fahrzeug, was günstiger ist als ein anderes Fahrzeug und mehr Technologie hat, könnte unter Umständen dazu führen, dass die Menschen das wählen. In Norwegen sind 98,5% der neuen Autos Elektrofahrzeuge. Nicht, weil sie so nachhaltig sind, sondern nur, weil es sinnvoll ist und weil es günstiger ist. Und dort hat ein Tesla beispielsweise dann die Infrastruktur ausgebaut und somit einen Anreiz geschaffen für Verhaltensveränderungen und die Menschen ziehen nach. Und hier, was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir hier, und ich habe mir mal die Wissenschaftsprojekte, die Schulen und so angeschaut, da gibt es eine Grundlage in der Bildung und in der Wissenschaft, auf dem es gilt zu setzen. Und da brauchen wir wieder Führungskräfte, die diese zukünftige mögliche Veränderungen antizipieren kann. Und das ist unter anderem in meiner Wahrnehmung, dass alles elektrifiziert wird. Und somit, wenn du hier Fachkräfte hast und Kompetenzen, dann gilt es, diese Basis zu nehmen und schauen, wie können wir den nächsten Stein legen und ein in Gänze, wie damals in 1970, ein Wiederaufbau zu leisten von diesen Fachkompetenzen, diese Bereiche. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, aber sie müssen ehrlich benannt werden und die müssen durch Menschen, die Zukunft antizipieren, aufgemalt werden und dann werden die Menschen mitziehen. Davon bin ich überzeugt.
Weil du Bosch angesprochen hast und die Elektromobilität, auf die ja hier bei Bosch auch stark gesetzt wird. Es ist ja so, dass die E-Mobilität in Deutschland nicht so gezündet hat bisher wie in Norwegen, klar. Und dass Bosch jetzt fast die Hälfte seines Personals in den nächsten Jahren dort abbaut. Das heißt, die Wahrnehmung vieler Menschen dort ist natürlich, jetzt haben wir auf die Elektromobilität gesetzt und die Konsequenz ist, wir verlieren unsere Arbeitsplätze.
Ja. Und wenn wir jeden Tag Talkshows im Fernsehen gucken, wo die Experten und Vordenker sitzen und sagen, Studien zeigen, dass eine Batterie nicht nachhaltig ist und nur 200 Kilometer fahren kann. Und dann sehen wir jetzt ein paar Jahre später, dass die neuen Batterien in 7 Minuten laden und können 1000 Kilometer. Und mit dieser Technologie, die heute vorhanden ist, können wir theoretisch unsere Batterie im Auto 7 Minuten laden. Und wir fahren dann nach Hause und docken das Haus an das Batterie vom Auto an und haben 14 Tage lang kostenlosen Strom. Das ist die Technologie, die wir heute haben. Nicht politisch erlaubt heute in Deutschland, bidirektionales Laden, aber technologisch kein Problem. Und die Frage könnte man ja hier auf dem Marktplatz stellen, wer von den hier sagen wir Anwesenden, glaubt, dass die Technologie und die Wissenschaft sich weiterentwickeln? Also werden wir Fortschritt haben in Technologie und Wissenschaft? Und wir könnten fragen, wer glaubt, es wird rückwärts gehen, dass wir so eine Art Nokia 5110 mit Snake und keine Ahnung drauf haben? Da werden wahrscheinlich die meisten sagen, es geht weiter. Also gehen wir eher davon aus, dass die Batterien noch besser werden, dass die Solaranlagen, die Photovoltaik und nur ein Beispiel zu dem Thema mit Speichermedien. Natürlich sind die Batterien heute im Auto schlecht. Die werden nie wieder so schlecht sein. Aber trotzdem in 10 Jahren werden sie ausgetauscht und die sind abgeschrieben, abbezahlt und können für Speicher zu Hause oder sonst noch wo verwendet werden. Die haben immer noch 80% ihrer Kapazitäten. Und ist es die Verantwortung, und die Aufgabe von jedem, der im öffentlichen Fernsehen sitzt, in Medien ist und auch in der Politik ist, zu verstehen, was die Technologie heute leistet und was sie höchstwahrscheinlich morgen leisten kann und das an die Menschen zu vermitteln und das als Agenda an erste Stelle. Wenn ein Politiker heute, ein Kanzler sagt, Verbrennerverbot 35, ist ein großes politisches Thema. Und es ging letztes Jahr, die ganze Zeit war das Thema in den Medien. Habe ich gesagt, 2026 ist Verbrenner nicht mehr wettbewerbsfähig. Es geht nicht um Nachhaltigkeit, um Wettbewerbsfähigkeit. Warum reden wir dann über 35? Und natürlich hat es da nicht gezündet, weil kein Anreiz geschaffen wurde. Wenn ich zu einer Ladestation in Deutschland fahre, brauche ich 35 Minuten nicht fürs Laden, sondern um mich zu registrieren, bis ich verstanden habe, wie ich bezahlen kann. Wer hat denn da Lust auf ein Elektroauto? Ja, das ist halt eine Sache. Ich habe das mit dem Tim Höttges von der Deutschen Telekom diskutiert und habe die Deutsche Telekom gesagt, ihr habt in Deutschland 12.000 Standorte mit Starkstrom, die nicht genutzt wird. Einige davon hier in Hildesheim. Rate mal, was das ist. Das ist die alte Telefonsäule, die Telefonbüchse. Die war früher mal am Agenda und war nach innen auf den Bürgersteig gerichtet. Jetzt drehen wir sie um Richtung Straße und stellen da überall Supercharger-Ladegeräte für die Elektroautos. Und da kommst du mit deinem QR-Code und scannt ab und wirst Kunde der Deutschen Telekom und kannst dann laden und hast eine super Anreiz für die Menschen, dass die Elektroautos fahren. Die Telekom sammelt Kundendaten und können in Zukunft irgendwas verkaufen. Wir können leicht und bequem laden. Das kostet ein paar Milliarden. Und
welche Reaktion gab es auf deinen Vorschlag?
Gute Idee, und wir haben ein Konzept, das auch das vorsieht. Aber auch da gibt es diverse infrastrukturelle Herausforderungen, auch in der Politik, mit Genehmigungen, mit Umsetzung von Machbarkeit, wie weit wir sind in diese Themen. Und wir wollen die anderen blockieren. Und wir wollen nicht, dass die Chinesen laden oder die Amerikaner laden. Wenn ich meine Kollegen in Norwegen...
Das klingt ein bisschen nach 2040, könnte es eventuell soweit sein.
So in etwa, ja. So, das heißt, wir haben nicht das Problem, dass die Technologie und wir die Möglichkeiten nicht haben, sondern wir leben in einer überbürokratisierten Welt, wo die Dinge halt schwierig ist, stattdessen, dass jemand sie umsetzt. Und ich kann euch ein Beispiel zu dem Thema nennen, ein konkretes Beispiel. Letztes Jahr ist mir nämlich Folgendes passiert. Mein Vater lebt auch in einer kleinen Stadt, eine Weltkulturerbe in Norwegen. Also ähnlich hier, wir haben hier zwei Weltkulturerben, wir haben nur eine bei uns in der Heimat. Und er kaufte sich ein Elektroauto in April. Und in April ruft er mich an und sagt, cool, man kann mit dem Ding sprechen. Und dann hast du gesagt, Papa, das ist die Technologie. Ja? 6 Monate später rief er mich an und sagt, ich habe seit 6 Monaten nicht für das Laden bezahlt. Und er sagt, wie machst du das? Ich lade sonntags. Und er sagt, warum? Ja, da ist der Preis bei uns minus in Norwegen. Also der hat jeden Sonntag Geld verdient mit dem Laden. Natürlich kannst du nicht dauerhaft Geld verdienen damit, weil da wird der Grundpreis angehoben. Aber nur diese eine Ladung war ein Minuspreis. Und jetzt die Frage an alle hier in Hildesheim. Wo kam dieser Strom her? Warum können die in Norwegen Minusstrom anbieten? Hat jemand eine Idee? Wasserkraft? Gute Antwort, aber leider falsch. Ja, noch was? Import. Richtig. Windenergie aus der Außendienststelle in Norwegen. Und das kennt ihr vielleicht, das ist einer dieser norwegischen Supercharger. Die Batterie, die liefert Strom ohne Ende, nennt sich Schleswig-Holstein. Wir zahlen in Deutschland 7 Milliarden Euro in sogenannte Redispatch-Kosten. Redispatch-Kosten sind Kosten, weil wir zu viel erneuerbare Energie produzieren. Also zu viel Sonne und Wind. Und das wird auf alle Bürger, alle hier umgelegt, weil wir können es nicht speichern. Und deswegen am Sonntag, wenn die Industrie nicht arbeitet, wird es zum Minuspreis nach Norwegen geschickt. Man könnte natürlich auch diese Straße nach Bayern oder sonst noch wohin bauen, aber sie wurde nach Norwegen gebaut, damit die Norweger Teil dann sehr günstigen Strom haben, und das ist erneuerbare Energien. Und sag mir eine hier, dass das ist die Wahrnehmung, die wir aus den Medien haben. Und das ist keine Konsequenz aus künstlicher Intelligenz, das ist eine Konsequenz aus natürlicher Dummheit. So. Und dann sage ich mich, wie könnte das anders aussehen? Aber die wichtigere Frage ist, glauben wir, dass es so aussieht in 10 Jahren? Und da ist die Antwort in meiner Wahrnehmung nein. Weil wir werden es umstellen, wir werden Infrastruktur, wir werden jetzt durch diese, ich muss sagen, Perversion, was passiert in Iran und überall, wir werden dazu gezwungen, jetzt andere Wege zu finden. Und wie die Geschichte uns immer wieder lehrt, wir finden andere Wege. Aber der Vorteil ist, wenn wir diese Wege früher erkennen und dann die Menschen mitnehmen und nicht, wenn wir müssen. Und deswegen, in 10 Jahren werden wir überall erneuerbare sogenannte Energien haben. Wir werden Kernfusion haben und dann brauchen wir den norwegischen Öl und Gas nicht. Das wird uns nicht ausgehen, aber diese Form in mehr das rauszuziehen und irgendwohin teuer hinzufahren und frachten, ist so ineffizient gegenüber Speichern, Nutzen. Und deswegen werden wir eine andere Welt haben, die grüner und schöner ist und vor allem viel günstiger. Wir sind heute an alte, ineffiziente Netze gekoppelt und wir denken Energie zentralisiert. Das heißt, wir haben Netzbetreiber und ich habe ja nichts gegen Menschen, die in Kohleindustrie und alle diese wichtigen frühere Energieformen arbeiten. Aber leider ist diese Formen zu teuer, dass sie nicht mehr verwendet werden. Und je früher die Unternehmen das erkennen, je früher können sie auf die Welt von morgen umstellen. Wie sieht beispielsweise eine Welt von morgen aus? Lidl, Kaufland, Rewe, Aldi, all diese Unternehmen mit großen Flächen werden sehr effiziente Photovoltaikanlagen haben und werden die meisten Stunden im Jahr eine Überproduktion haben. Die werden mehr Speicher. Was werden sie tun? Kauf die Milch bei mir und lad umsonst. So, wir werden alle eine Batterie haben in unserem Auto. Wir fahren dorthin und fahren dann nach Hause und docken das Haus an. Ich habe es vorhin erwähnt, aktuell gehe ich davon aus, dass in weniger Monate oder Jahre wir Batterien haben, die unsere Häuser mit 14 Tagen lang Strom versorgen kann, nur aus dem Auto. Das heißt, Dezentralität ist gleich Stabilität. Alleine die Autos heute können 5-6 Tage lang den normalen Strom verdecken. Plus dann Photovoltaikdächer und so weiter. Das heißt, dann kommen wir zu einem Thema, wo niemand sagen kann, Blackout 14 Tage. Weil wenn wir 14 Tage lang Blackout haben, haben wir ganz andere Probleme. Und somit, wenn ich entkoppelt bin und habe in meinem Haushalt keine Stromkosten mehr, dann entsteht natürlich der Druck, dass Politik und Infrastruktur nachziehen muss. Und das werden die Bürger und Bürgerinnen entscheiden, zu sagen, ich habe lieber kostenlosen Strom als teurer Strom.
Du hast das Thema künstliche Intelligenz eben auch angesprochen. KI, alle reden drüber. In der Arbeitswelt ist es ein Riesenthema. Sorgt auf der einen Seite bei vielen Menschen für große Hoffnung, Zuversicht, geradezu Euphorie. Bei anderen sorgt es eher für Sorgen, Ängste, weil sie fürchten, vielleicht werden sie irgendwann überflüssig als Arbeitskraft, weil die KI einen günstig ersetzen kann. Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen oder wie schätzt du das Riesenthema KI ein für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
10 Jahre, er denkt immer in 10 Jahren, habe ich jetzt gelernt.
Also als ich die genannte Quantenwirtschaft 2018 schrieb, ging es genau um 2020 bis 2030. Die Thesen, die ich vertrete, finde ich langweilig. Andere finden sie teilweise radikal oder halt zugespitzt oder futuristisch. Was ich in der Retrospektive erkennen und feststellen muss, ich war viel zu konservativ. Die Menschen fanden es in 2018 sehr wild. Jetzt haben wir 2026 und alles, was ich nahezu damals geschrieben habe, ist weiter heute. Und so wird es auch jetzt sein. Wir sind am Anfang einer Umstellung und wovor wir uns fürchten, ist natürlich, dass durch diese Effizienzsteigerung der KI, dass wir überflüssig werden. Und das ist für einige alte Berufswege auch sehr, sehr realistisch. Die Frage ist, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? 1972 hat der Club of Rome die Vision Ende des Wachstums. Das war alles schön und das klang auch gut. Dystopien verkaufen sich gut. Das ist Bestseller und viele Talkshows und Wissenschafts- und Experten und Wissenschaftsweise. Alles super, trifft aber selten zu. Was haben wir heute? Wir haben eine 10-fache Wertschöpfung und eine 10-fache Kaufkraft in 50 Jahren. Die meisten Menschen seit 50 Jahren leben in Fortschritt. Diese 10-fachung wird in den nächsten 10 Jahren stattfinden. Das heißt, wir werden eine Vergrößerung um das 10-fache der globalen Wirtschaft in den nächsten 10 Jahren. Das bedeutet, dass wir theoretisch, wenn wir das umverteilen und nicht nur bei den Einzelnen diese Wertschöpfung stattfindet, dass wir ein sehr hohes Einkommen weitergeben könnte für die Menschen. Elon Musk zum Beispiel, er geht von 10.000-fache an. Ich bleibe bei 10-fache. Ja. Er spricht von einem sozialen hohen Grundeinkommen. Ja. Das ist eine Möglichkeit mit dieser Technologie, was natürlich auch dann das Problem öffnet, was tun wir, wenn wir in der Freiheit gefangen sind, wenn wir nicht mehr arbeiten müssten. Das ist ein anderes philosophisches Problem, aber das ist auch ein sehr realistisches Szenario. Kurzfristig aber werden natürlich diese Technologien unfassbare Umwälzungen verursachen. Und ich kann, glaube ich, nur jedem Menschen nahelegen, dass man sich mit diesem neuen Alltag und Technologie auseinandersetzt. Ein Mensch, der mit KI funktionieren kann und arbeiten kann, ist effizienter und leistungsstärker als ein Menschen, der das nicht nutzt. Und es gehört heute zu uns wie Wasser und Straßen und Brücken. Es ist ein Teil der Infrastruktur, mit der wir leben und unsere Zukunft gestalten. Und keine kann wirklich hervorsehen und vorhersagen, was das alles bedeutet. Aber es wird noch nie so wenig KI eingesetzt für das Rest unseres Lebens wie der heutige Tag. Eher wird diese Geschwindigkeit zunehmen und durch neue Technologien beschleunigt werden. Und ich kann nur jedem Menschen nahelegen, sehe das als ein Lernweg, als ein Weg der Weiterentwicklung und ein Weg, wo man selbst schaut, was kann ich in meinem Alltag diese Technologie nutzen, um mehr Freizeit, mehr Zeit, neue Geschäftsmodelle, meine Arbeit zu erleichtern. Das ist die Realität, mit der wir konfrontiert werden.
Wie nutzt du denn KI?
Bei mir hat sich das komplett zu einer fast integraler Bestandteil von meinem Alltag entwickelt, insofern, dass es überall mit mir dabei ist. Interessanterweise, ich schrieb ein Buch in 2020 mit dem Titel Das infizierte Denken. Das war vor GPT-Moment, also vor diese Large Language Models. Und als Norweger finde ich die deutsche Sprache sehr mächtig und schön und man kann damit gut spielen. Und ich hatte in diesem Buch mit meinem Verlag eine lange Diskussion, weil ich nutzte diese M-Dash, die lange M-Dash-Zeichen und sogenannte Guillemets, also so Sprachbracken für meine Zitate und meine Anekdoten. Und er sagt, warum schreibst du das so? Dann sage ich, ich fand das ästhetisch schön. Jetzt hatte ich ein Problem, weil in 2022, als der KI dann kam, war alle Texte mit M-Dash und Guillemets. Bei LinkedIn und überall waren plötzlich alle Texte, die durch KI generiert waren, mit den Zeichen, die ich als einen meinen Grundpfeilen genutzt hatte. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, weil meine Initialen sind ja AI. Also habe ich gesagt, AI hat AI getötet. Ja? Weil mein ganzes Schreiben war hinüber. Und alle sagten plötzlich, du schreibst mit KI. Was habe ich gemacht? Ich habe dann die Texte genommen und haben sie dann, dadurch, dass ich von diesen Sprachmodellen auch einiges verstehe, habe ich angefangen, meine Texte durch KI schreiben zu lassen. Und bin dann rein und habe einfach die Dinger geändert, die die KI macht, und habe es dann weggeschickt. Ich hatte Journalisten und Editoren, die sagten zu mir, so schön, dass jemand noch selbst schreibt. Also das sagt so ein bisschen über uns Menschen. Aber heute nutze ich das wirklich Tag und Nacht. Ich baue Modelle, ich baue Mitarbeiter auf, ich habe Agenten, die für mich arbeiten, Geschäftsmodelle. In Investierungen geht es darum, jetzt Firmen zu bewerten, Zusammenstellungen. Es ist in so viele Facetten einfach eine Superkraft. Und das ist im Endeffekt auch bei mir dem verschuldet, dass ich immer Fragen gestellt habe, immer neugierig war und immer diese Dinge aktivieren können und auch ein Stück weit teilen kann, was ist wahr und was ist nicht wahr in dem Kontext, dass ich es für mich nutzen kann. Also heute ist KI, weil es ist ja so, das ist ja nicht nur in meine Initialen bin ich mit AI verbunden, sondern meine Mama trägt die Initialen KI, Kari Inset. Also bei mir ist das wirklich durch und durch ein Bestandteil und wie gesagt, ich nutze das eigentlich dauerhaft den ganzen Tag über.
Es gibt auch die dystopische Vorstellung, dass KI irgendwann so mächtig wird und praktisch sich gegen die Erfinder, also gegen die Menschheit richtet, die Menschheit ausrottet. Hältst du das für großen Quatsch oder nimmst du das durchaus ernst, solche Hinweise, auch in Hinblick auf noch weitgehend fehlende Regulierungen?
Mein letztes Buch war mit einem österreichischen Quantenphysiker und wir schreiben da über diese, aus unserer Sicht, wahre Implikationen von das, was wir künstliche Intelligenz nennen. Ich glaube nicht so sehr an einem Szenario, wo diese Maschinen berserk gehen und verrückt werden und wir müssen dann Arnold Schwarzenegger oder so anrufen und sagen, komm, rettet uns. Ich glaube nicht, dass das ist. Die Herausforderungen, die wir haben, ist, dass die Technologien so gut werden. Und was in Silicon Valley und überall jetzt gemacht wird, ist für sogenannte Superintelligenz, dass wir das in der Maschine bauen. Ich glaube, und das klingt jetzt sehr futuristisch und für vielen auch vielleicht ein bisschen gefährlich oder erschreckend, ist, dass ich glaube, wir werden es werden. Also wir werden anfangen, unseren Menschsein insofern umzubauen, dass wir ein integraler Bestandteil werden von diesen Technologien. Was bedeutet das? Unser ganzer Körper, die Biologie, unsere DNA ist Information. Das heißt, wir sind heute schon ein Stück weit Maschinen. Und das, was passieren wird, ist, dass wir das zunehmend verstehen werden und werden dann anfangen, Dinge umzubauen. Für viele ethische Grenzen, die teile ich auch, aber die banalsten Dinge findet heute schon statt, dass wir ihn teilweise umbauen. Wir werden zum Beispiel dann, wenn wir herausgefunden haben, technologisch, wie funktionieren unsere Augen, wie funktioniert es im Gehirn, dann werden wir natürlich sagen, dass wir Menschen helfen werden, dass die wieder sehen können. Finde ich ja gut. Die Frage ist, würden wir dann aufhören oder würden wir sagen, ja, ich würde mir gerne auch Zoom-Funktion haben oder Infrarot sehen und so weiter und so fort. Und so wird das ein Stück weit die Entwicklung in Zukunft und es klingt, wie gesagt, für viele wie Science Fiction, aber das ist genau das, was jetzt aktuell in Silicon Valley und überall stattfindet, dass wir zunehmend mehr verstehen, wie funktioniert das ganze Ding. Und meine Vision ist es, nicht, dass wir das den Zufall und den Maschinen überlassen, sondern dass wir unseren ganzen Intellekt und unser Denkvermögen einsetzen und das verstehen, damit wir eben entscheiden können als Menschen, welche Szenarien bauen wir und bauen wir nicht.
Braucht es da aus deiner Sicht denn staatliche, politische Regulierung?
Auch, ja.
Weil es die Gefahr gibt, wenn das den großen, mächtigen Tech-Firmen aus Silicon Valley überlassen wird, kann es eben doch aus dem Ruder laufen?
Nein, wir brauchen definitiv Regulierungen, aber die Regulierungen muss auch darauf bauen, dass wir es verstehen. Alle Umwälzungen in der Geschichte der Menschheit war, wir schmeißen es an und schauen, was passiert und hoffen, dass es gut wird. Und wenn es schlecht läuft, dann korrigieren wir das, weil wir verstehen, warum es schief lief. Zum Beispiel war es in den 80er Jahren, wussten alle, dass nukleare Waffen und Atomkrieg keine Zukunft war. Deswegen hat Gorbatschow nicht den roten Knopf gedrückt. Das Problem ist heute, wir verstehen nicht die Technologie, die wir bauen. Wie sollen wir es denn dann regulieren? Und deswegen glaube ich, dass wir es umdrehen müssen und viel mehr Zeit damit verbringen, dass wir auch verstehen, wie die Technologien im Kern sind. Und deswegen müssen wir es werden. Gleichzeitig brauchen wir natürlich auf globaler Ebene viel mehr Regulierung und Gespräche. Und ich glaube, da sind wir in Europa nicht so schlecht. Ja, wir haben da schon einiges angestoßen. Aber der Grundproblematik, die wir haben, ist, dass wir denken immer noch, es ist eine Wissensgesellschaft. Aber viel, viel stärker ist es, geht's darum, zu verstehen, wie das wirklich im Kern funktioniert. Und das ist die größte Herausforderung von dieser technologischen Umwälzung.
Alles klar. Vielen Dank. Ich glaube, wir können noch eine Stunde mindestens weiterreden. Ich fand es sehr aufschlussreich, erhellend. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß und konnten etwas mitnehmen. Vielen Dank an alle, die hier auf dem Marktplatz waren. Vielen Dank jetzt an alle Hörer des Podcasts und Hörerinnen. Vor allen Dingen vielen Dank an das Inset.
Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
Das war das Thema der Woche, ein Podcast von Hat's gehört, der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.